weisen Meister. To go!
Ja, wir begrüßen alle, die reingeklickt haben zu einer neuen Podcast-Serie an der Universität Konstanz, die sich rund um eine Erfolgsserie des Mittelalters dreht, die Exempelsammlung der sieben weisen Meister. Wir wenden uns damit an alle Interessierte an Literatur und Kultur des Mittelalters. Und ich darf mich vorstellen, mein Name ist Bent Gebert, ich bin Professor für Deutsche Literatur des Mittelalters hier an der Universität Konstanz. Und bei mir heute als Gesprächspartner ist Herr Dr. Nico Kunkel.
Schönen guten Tag.
Ja, warum ausgerechnet also ein Podcast zu den sieben weisen Meistern? Ja. Braucht es das?
Wir würden sagen ja, ansonsten genau. Stünden wir heute nicht hier. Vielleicht sagen wir zunächst was dazu, wie wir zu diesem Text gekommen sind, was wir mit diesem Text verbinden. Als Medievisten haben wir die sicherlich nicht auf der Liste ganz oben, wenn wir an die Texte denken, mit denen wir uns täglich beschäftigen. Aber das ist für mich, muss ich sagen, wirklich ein Herzenstext geworden. Ich habe mich über 4 Jahre hinweg in meiner Dissertation mit den sieben weisen Meistern beschäftigt und muss sagen, dass das aus meiner Sicht ein Text ist, der literaturgeschichtlich doch ein wenig zu kurz gekommen ist die letzten Jahre.
Und wir beide haben uns kennengelernt, auch sehr viel früher, auch in einem Seminar, das wir über serielle Erzählungen durchgeführt haben. Da haben wir uns doch über andere Texte unterhalten, aber eben auch über die sieben weisen Meister. Und wir dachten, dass Serien zu schauen, zu hören, wie auch immer, das ist in der Gegenwart absolut populär. Und als Medievisten fragen wir uns, was gibt es neu zu entdecken, wenn wir über unseren Tellerrand hinausschauen, das heißt eben auch zurückschauen zu populären Serienformaten vor dem Zeitalter von Netflix und Co. Und wie machen wir das? Hier an dieser Stelle werden Sie eine Serie von 7 Podcasts hören, zu wechselnden Themen, mit wechselnden Gesprächspartnern, die aber alle Themen und Aspekte dieser Erzählserie der sieben weisen Meister in den Mittelpunkt stellen. Und starten heute wollen wir mit dem Auftakt, mit dem Beginn. Also vielleicht sollten wir ein paar Sätze dazu sagen, was ist das eigentlich für ein Text? Worum geht es inhaltlich?
Ja, und wie wollen wir uns dem Text nähern? Also wir haben gerade schon gesagt, wir werden verschiedene Stimmen hören. Was wir noch nicht dazu gesagt haben, ist, wie das Ganze an der Universität Konstanz konkret verortet wird. Wir haben uns vorgenommen, in der Lehrveranstaltung mit Studierenden diesen Text kennenzulernen. Und zwar nicht regulär, wie man das für gewöhnlich im Seminar tut, in gemeinsamer Lektüre und in Auseinandersetzung mit Forschung, sondern eben auch ganz praktisch mit Blick auf die Vermittlung. Also wir wollen schauen, was können wir den sieben weisen Meistern heute noch abgewinnen, und das werden die Studierenden dann in den nächsten Podcast-Folgen auch für sich ausprobieren können. Also sie schauen, was kann ich heute aus meiner Seriengewohnheit für die sieben weisen Meister mitnehmen und welche faszinierenden Aspekte lassen sich diesem jahrhundertealten Text oder dieser jahrhundertealten Erzähltradition heute abgewinnen.
Und 7 Podcasts haben wir auch deswegen vor, weil es 7 Erzähler gibt, 8 Erzähler, muss ich eigentlich genau sagen. Und vielleicht beginnen wir damit mal. Worum geht es? Wer sind die 7 Erzähler, die 7 weisen Meister? Vielleicht geben wir vielleicht mal einen kurzen Überblick einfach über die
Unbedingt.
Den Text.
Ja, also ich hatte schon gesagt, literaturgeschichtlich ungemein spannend. Man kann die Wurzeln bis in die persische Literatur des 9. bis 11. Jahrhunderts zurückverfolgen, auch wenn sich die Spur nach Europa dann ein Stück weit verliert, beziehungsweise nicht so eindeutig ist. Inhaltlich geht es um den Kaisersohn Diokletian, der nach dem Tod seiner Mutter von seinem Vater zu 7 Meistern gegeben wird, die die Ausbildung des Herrschersohns übernehmen sollen. In der Zwischenzeit heiratet der Kaiser erneut, weil ein Sohn für die Herrschaftssicherung dann doch zu unsicher ist, und diese Stiefmutter, die in die Erzählung tritt, beschließt, gegen den Sohn zu intrigieren, um eben selbst einen Thronfolger hervorbringen zu können. Bei den Meistern liest der Sohn in den Sternen, dass er nach seiner Rückkehr an den Hof 7 Tage lang schweigen muss, da es ihm ansonsten an den Kragen geht und er nicht überleben wird. Daraufhin kommt es am Hof direkt zum falschen Vorwurf der Vergewaltigung. Der Kaiser zürnt seinem Sohn und dieser wird zum Tode verurteilt. Dann jedoch doch nochmal gerettet und dadurch kommt diese Erzählserie erst in Gang. Es kommt zum Erzählwettkampf. Die Kaiserin erzählt ihrerseits 7 Exempel und im Wechsel jeder der Meister eben eines, um das Leben des Sohnes zu retten bzw. die Hinrichtung dann zu beschleunigen. Nach 8 Tagen kann der Sohn dann selbst noch einmal sprechen und die Situation aufklären. Der Kaiser durchschaut das falsche Spiel seiner Frau und die Stiefmutter wird daraufhin zum Tode verurteilt.
Und da können wir vielleicht mal rein hören und rein lesen für uns in den Text, denn diese Bedingung, diese Regel, 7 Tage wechselnde Erzähler, das wird gleich schon am Anfang vorbereitet. Und ich denke, das hat auch viel mit dieser, mit der Meisterthematik zu tun, ne? Denn der Sohn, der ist außerordentlich gelehrt, also der kann, also beherrscht Astrologie perfekt, sogar noch perfekter, ne, als seine Lehrer. Und der sieht, ich lese mal vor, vielleicht einen Abschnitt aus der Einleitung, der sieht am Sternenhimmel eben, was jetzt heraufzieht. Also ich lese es jetzt mal im Mittelhochdeutschen. Do er das Gestirne sach, do sach er woll, dass die Meister war hätten. Nur also er die Sterne noch bass besach, do sach er an einem kleinen Sternen, wer es, dass er in 7 Tagen, so er heimkäme, nit rete, so behörbe er sein Leben, wie woll er dazwischen alle Tage us wurde geführt an den Galgen zu erhenken und wurde auch das kümmerlich zurgorn. Also er sieht all das in den Sternen, also dass er mit dem Leben davonkommt, seinen Hals rettet, wenn er 7 Tage lang schweigt. Ja, und wie geht es weiter an der Stelle? Blick.
Genau, also wir wissen hier interessanterweise noch nicht, was genau am Hof passiert. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir uns an die Serie im Folgenden machen. Wenn wir uns jetzt anschauen, was passiert, dann erkennt man auch ganz schnell, wie sich hier Schüler-Meister-Verhältnisse umkehren können, wenn nämlich der Sohn hier mit seinen Lehrern in Interaktion tritt. Und zwar heißt es hier weiter: Also berufte er die Meister zur Ehme und sprach: Ihr Allerliebsten, nehmt wahr, der kleine Sterne tut das merken und verstund. Ist es, dass ich in 7 Tagen, so ich heimkomme, nit entredde, so behabe ich mein Leben. Nur sind über 7 wiese Meister. Es ist über jeglichem ein klein Ding, dass er mir einen Tag mit seiner Kunst und Wiesheit mein Leben behalte. An dem 18. Tage, so würde ich selber retten und erlöse mich und euch alle. Das heißt hier ganz klar der Sohn, der die Zügel in die Hand nimmt, der den Meistern nicht nur die Sterne deutet, sondern auch den Auftrag erteilt: Ihr rettet mich 7 Tage und am 8. Tage rette ich uns alle.
Ja, und dann absolute Idealreaktion. Der Schüler gibt den Lehrern Anweisungen. Was sagen die Lehrer? Toll, also dass der Schüler die Meister übertrifft. Also das brauchen sie. Gelobet sei Gott, dass unser Jüngerskunst uns alle übertrifft. Und wie es hält. Und da geht es auch dann gleich schon weiter, also dass der Erste, ein gewisser Meister Banzillas, sagt: Also Herre, sollt es mich mein Lebensdorn, ich will euch den ersten Tag vor dem Tode behürten. Das brach Meister Lenculus und ich den anderen Tag. Und also sprachen sie alle 7 noch einander. Also die sind mit dabei, das wird sozusagen ganz, wie sie gesagt haben, ganz ausdrücklich gemacht. Der Lehrgang ist abgeschlossen, die Rollen wechseln und die Serie installiert damit ihre Serienbedingungen, könnte man sagen.
Vielleicht ganz wichtig an dieser Stelle, wir haben gerade schon gesagt, wir haben den Sound einmal vorgetragen, das waren die 7 Weisen Meister in einer mittelhochdeutschen Fassung und die Betonung liegt hier auf in einer Fassung. Wir haben es hier mit der sogenannten Kolmarer Fassung zu tun. Die 7 Weisen Meister sind allerdings als Erzähltradition, als Gegenstand fast schon rhizomartig in Europa verwurzelt und wir haben es also mit einer Vielzahl an Fassungen zu tun. Das heißt, wir werden vielleicht auch im Laufe dieses Podcasts immer mal wieder Seitenblicke wagen können, abseits dieser Kolmarer Fassung und dann schauen, wie andere Versionen, andere Fassungen dieses Textes bestimmte Stellen lösen. Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig, wenn wir von den 7 Weisen Meistern sprechen, gehen wir zumeist von der Kolmarer Fassung aus.
Und wir wählen diese Fassung, ja, weil auch diese Serienbedingungen da relativ ausführlich dargelegt sind. Das ist eine Übersetzung und Übertragung einer lateinischen Vorlage, die sozusagen ja, für die Verbreitung der 7 Weisen Meister absolut einflussreich wirkte. Und da haben wir eben eine ganze Reihe von motivierenden Motiven, die vorgeschickt werden. Warum bedarf es überhaupt dieses Einsatzes 7 Erzähler für 7 Tage? Das wird da relativ ausführlich exponiert.
Genau, vielleicht können wir an der Stelle auch noch kurzen literaturgeschichtlichen Überblick geben. Ich hatte vorhin schon gesagt, die persischen Wurzeln, die kann man identifizieren. Dann wird es ein wenig undurchsichtiger. In Europa haben wir es dann aber ab dem 13. Jahrhundert wirklich mit einer Explosion an Versionen und Fassungen zu tun. Wir haben im Altfranzösischen den Roman de Setzage de Rome und der wird dann zur Vorlage bzw. zum Ausgang der lateinischen Historia Septem Sapientum, die ihrerseits diesen Boom erst ermöglicht. Also aus dem Lateinischen heraus entstehen in zahlreichen europäischen Literaturen Versionen und Fassungen, die mitunter ja sehr behutsam nur in den Text eingreifen, aber an einigen Stellen auch sehr deutlich eben von der Historia-Tradition abweichen. Und da hat man es eben mit einer schier unüberschaubaren Variantenvielfalt zu tun. Und da sind auch die deutschsprachigen Texte, da bilden die deutschsprachigen Texte auch keine Ausnahme, wenn man sich diesen Variantenreichtum anschaut. Und wie beliebt die waren, vielleicht auch das noch hinterhergeschickt, kann man beispielsweise sehen an einem sehr, sehr interessanten Dokument, das uns erhalten geblieben ist aus dem 16. Jahrhundert. Da haben wir nämlich das Messmemorial eines Buchhändlers, Michel Harder, der in Frankfurt 1569 auf der Messe Bücher angeboten hat. Und wir haben da ganz viele Klassiker der mittelalterlichen Literatur, Schimpf und Ernst, den Herzog Ernst, die Melusine, ganz viele Klassiker, die man vielleicht auch aus der universitären Lehre kennt, aber ganz oben mit Abstand am meisten, am häufigsten verkauft eben die sieben Weisen Meister. Und das ist doch für uns auf jeden Fall als geschulte Leserinnen und Leser, als Medievisten ist das interessant, weil man hier tatsächlich eine Inversion beobachten kann. Also literaturgeschichtlich würde man diese anderen Texte vermutlich sehr viel eher nennen, aber ja, wie man hier sieht, als Bestseller eigneten sich wohl vor allen Dingen die sieben Weisen Meister.
Und wir haben jetzt schon vorhin den fremden Sound, vielleicht den halbvertraut, halbfremden Sound des mittelhochdeutschen Textes gehört. Deswegen sollten wir da vielleicht jetzt nochmal einhaken, wie fremd sind die sieben Weisen Meister für unsere Seriengewohnheiten? Darüber sollten wir uns vielleicht jetzt austauschen. Also ich fange mal an. Vorhin hatte ich so geködert damit, also mit unseren modernen Seriengewohnheiten. Und an der Universität ist es ja ganz praktisch, wenn man sozusagen auch für unvertraute Gegenstände sozusagen in der Gegenwart Bezugspunkte finden. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Also wie fremd sind eigentlich, ist dieser Text für unsere Seriengewohnheiten? Also man könnte ja sagen, dass es, dass diese Erzählsammlung vieles nicht hat, nicht aufweist, was unsere modernen Serienrezeptionsgewohnheiten auszeichnen. Also es gibt diese These, dass Serien dann Serien sind, wenn sie sukzessiv produziert sind, ne? Also in Folgen und Staffeln, wenn sie auf einem Markt von Massenmedien abgerufen werden und wenn das auch steuert, Nachfrage und Angebot sozusagen dann Serien wachsen lässt. All das haben die sieben Weisen Meister nicht. Ist das dann nicht ein ziemlich schlechtes Beispiel, wenn wir ehrlich sind, für unsere Seriengewohnheiten oder ein zumindest relativ fremdes Beispiel?
Das ist als Frage natürlich, könnte ein K.O.-Kriterium werden für unseren Podcast, wenn wir jetzt in der ersten Episode direkt schon feststellen, dass wir nicht über eine Serie sprechen, sondern es mit einem ganz anderen Text, mit einem ganz anderen Erzählformat zu tun haben. Sicherlich, wenn man sich auf Produktion, auf Rezeption konzentriert, auf die Art und Weise, wie in einzelnen Episoden das Erzählte verfügbar gemacht wird, dann muss man ganz klar sagen, die sieben Weisen Meister scheiden als Serienkandidat aus. Wenn man sich aber damit auseinandersetzt, wie einzelne Erzählteile, in unserem Fall die Exempel, aber auch Erzählerreden, das heißt, wenn die Kaiserin, wenn die Meister ihre Exempel einleiten und auslegen, dann haben wir es doch immer wieder mit Wiederholungen, mit Variationen zu tun, die den Eindruck des Seriellen tatsächlich erwecken und die uns auch insofern vertraut vorkommen, als wir dort immer wieder Mechanismen beobachten können, die wir auch heute noch kennen. Also ob das die Wiederholungen sind vor dem Start der jeweiligen Folge, ist davor passiert, dieses Previously On, das uns nochmal erinnern soll, welche Bedingungen herrschen vor, wie war die Ausgangslage, ob das bestimmte Haltungen sind, die dann variiert werden, die Figuren, die ein Stück weit auch an Profil gewinnen, gerade wenn man sich den Kaiser anschaut, der natürlich als Zuhörer immer wieder vor neue Geschichten gesetzt wird. Also da haben wir es mit Effekten zu tun, die Serialität vor allen Dingen dort beobachtbar machen, wo Erzählungen oder Erzählbestandteile miteinander verknüpft werden.
Und ich überlege jetzt auch nochmal gerade, woher kommt eigentlich dann unsere vielleicht erstmal diese Wahrnehmung, von der ich ausging, also dass Serien ein Phänomen vor allen Dingen neuzeitlicher Ästhetiken und sagen der Marktökonomie, der Produktion und Rezeption eigentlich entspringen. Denn das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Also, dass wir, wenn wir aufzählen, also große Serienphänomene, dann wird, glaube ich, auch in den Literaturwissenschaften werden Fortsetzungsromane, also sukzessive Abdrucke von Romanen in Zeitschriften und Journalen im 19. Jahrhundert erwähnt. Oder wenn wir in die Medienwissenschaften, Mediengeschichte weiter ausgreifen, man verweist darauf, dass das Radio Anfang des 20. Jahrhunderts oder dann natürlich Fernsehserien in der zweiten Hälfte.
Comics dass, beispielsweise auch.
Genau, ja. Dass das sozusagen massenmediale, das sind sozusagen die Amseln, die dominanten oder prototypischen Serienphänomene. Und dann sagt man immer, ja, das gab es ja auch schon vorher, also Tausend und eine Nacht oder für Liebhaber der italienischen Literatur Boccaccio. Das sind auch sozusagen seriell, also in Episoden nacheinander dargebotene Texte. Aber so richtig, das ist eher so avant la lettre und gehört noch nicht richtig dazu. Woher kommt eigentlich dieser Blick? Also vielleicht, ich glaube, wir werden uns jetzt schnell einig darüber, die sieben weisen Meister auch sozusagen als Serie zu betrachten. Ja. Aber ich würde wirklich gerne nochmal nach und aufbohren, was ist das eigentlich für ein, für eine Trennung oder für einen Blick, woher kommt das? Hat es nur mit der Dominanz von Markt und Marktproduktion zu tun?
Ich denke mal, dass natürlich diese Perspektive auf Serien über Produktionsbedingungen das Ganze vorgibt. Also wenn man medienwissenschaftlich so an die Sache herangeht, dass man sich Interaktion von Serie und Zuhörenden oder Zuschauenden anschaut und wie das Ganze dann zu Produktbindung führen kann, wie dann heute würden wir von Netflix sprechen, früher war das Kabelfernsehen, wie dann da also die Einschaltquoten hochgehen, wie Abos abgeschlossen werden, dann wird man natürlich blind für vormoderne Erzählungen, beziehungsweise für alles, was eben vor der Entstehung von Massenmedien produziert wurde. Und ich denke auch, dass diese Betrachtung der Serien heutzutage, dass die natürlich ganz stark von eigenen Sehgewohnheiten ausgehen und wir deshalb gerade in den Medienwissenschaften eben den Blick oftmals schon sehr stark verengen und eben die Produktionsbedingungen in den Vordergrund stellen.
Ja, und ich glaube, dass wir nicht nur den Blick verengen und dann vielleicht nicht sehen, was es noch gab, sondern dass es wirklich ein anderer Blick wird. Mhm. Denn ich dachte gerade, vorhin haben wir aus den sieben weisen Meistern vorgelesen, wie explizit der Sohn der Sterndeutung sozusagen diese Regelvorgabe vertextet. Und das wird also explizit von den sieben weisen Meistern wiederholt und bestätigt. Also dicker und auffälliger, sage ich mal, könnte es gar nicht sein. Und das ist ja etwas, was erzählintern läuft. Also das ist eine, also ich meine damit, dass die, da wo sozusagen der Text seriell wird, das macht er mit eigenen Mitteln. Das ist sozusagen nicht der äußere Blick. Also wir haben heute nicht darüber gesprochen, wie ist diese Sammlung zustande gekommen. Da könnte man ja vielleicht auch überlegen, also unterschiedliche Stoffe, Motive, Exempel, ist das nicht auch eine äußere Kompilation und ein äußeres Arrangement von verschiedenen Linien, dann die zusammenkommen in einem Text, die sozusagen dann das Serial Building auch äußerlich betrachtet werden kann. Aber was man übersieht, und dann musste ich gerade dran denken, als Sie von auf der Blickverengung sprachen, dass es solche internen Bedingungen gibt, also narrative Mittel von der Plausibilisierung, also auch der expliziten Nennung von Regeln, von Erzählregeln, die dann plausibilisieren und sollen das, was jetzt kommt, kommt episodisch, seriell, eins nach dem anderen, wie Perlen an einer Kette. Und so kann man es auch rezipieren. Also das steckt intern sozusagen drin, ne? So wie in der ersten Folge. Also wenn wir nicht schon die Erwartung haben, dass jetzt kommt, ist eine Serie, sondern das wird erst aufgebaut. Das klingt jetzt vielleicht trivial, aber ist, glaube ich, nochmal ein anderer Blick, als wenn man auf die äußerliche Produktion von Serienformen schaut.
Ja, und das kann auch je nach Lektüre-Gewohnheit oder Lektüre-Erfahrung auch irritierend wirken. Also diese Textstelle, die wir vorgelesen haben, verrät uns ja oder verrät hier vor allen Dingen den Meister und dem Sohn noch nichts darüber, was konkret am Hof passiert. Wir haben nur dieses Schweigegebot und eben diesen Auftrag. Aber dass hinterher erzählt werden soll, dass die Stiefmutter mit diesem Plan um die Ecke kommt, das sind alles Informationen, die haben wir zu diesem Zeitpunkt schon, weil wir die Textstellen davor und auch dann die Gedanken der Kaiserin schon kennen. Aber für die Figuren ist das hier alles noch unbekannt. Das heißt, diese Regeln wirken so erstmal arbiträr oder sind als Regeln der Serie verständlich in der Erzählung, aber vielleicht noch nicht so stark motiviert. Das kommt dann erst nach und nach, wenn dann tatsächlich am Hof die Ereignisse ins Rollen kommen.
Ja, also für das operative Geschäft des Erzählens ist das total wichtig. Und genau wie Sie sagen, das kann fremd wirken, wenn man sozusagen nach kausaler Motivierung oder Figurenmotivierung an der Stelle fragt.
Genau.
Also das macht es definitiv fremd. Damit hätten wir, glaube ich, schon mal auch einen wichtigen Punkt, bei dem wir sagen könnten, da können wir nicht einfach unsere modernen, auch Serienerzählgewohnheiten zurückspiegeln. Und umgekehrt bringt mich das auch nochmal auf den Blick in die andere Richtung. Also wir haben jetzt über solche narrativen Aufbau von Serialität gesprochen. Man könnte ja auch in umgekehrte Richtung schauen. Also wie ist das mit Serien, die aktuell produziert und rezipiert werden? Ringen die damit auch intern ihrer Serialität? Also ich meine damit, es gibt ja auch diese Auseinandersetzung darum, was sind gute Serien? Also sind das solche Serien, die auf 101 Staffel gedehnt werden, indem sie sozusagen Episode nach Episode verlängern, aber dabei, was weiß ich, zum Beispiel den Story-Arc und beschädigen oder einfach aussetzen oder umgekehrt, ne? Eine Erfolgsserie, da hätten wir vielleicht auch Beispiele dafür, die nach einer konzipierten Buchvorlage oder so erstellt wird und dann super gut ist, aber nach 2-3 Staffeln fertig ist. Ne? Dann muss man, dann gibt es Prequels und Seitenfiguren. Also worauf ich hinaus will, dass es auch da eine interne Spannung ist, wie episodisch dehnbar oder wie narrativ geschlossen ist das, und das müssen die Serien irgendwie auch intern hätte ich gedacht, genauso aushandelt, oder nicht?
Denke ich auch, ja. Und ich finde, Story Arc ist für die Sieben Weisen Meister auch ein schönes Stichwort, weil wir hier ja präzise definiert haben, wann diese wechselseitige Erzählung dann ein Ende finden muss, nämlich nach 7 Tagen. Also klarer kann man das Ganze nicht definieren. Wäre ich jetzt Showrunner, wüsste ich, bevor ich überhaupt ein Drehbuch für eine Folge geschrieben habe, okay, 7 Tage, that's it, mehr habe ich nicht. Also das muss ich irgendwie ausschöpfen, aber danach kann der Sohn widersprechen und danach hat die Serie dann ein Ende.
Aber jetzt muss ich mal fragen, wie langweilig finden wir das? Von Anfang an, also gleich am Anfang, nach 7 Tagen ist Schluss, und Sie haben vorhin gesagt, also es geht hier null um Inhalte, es geht nur darum, Zeit zu füllen, wirklich nur eine reine Zeitregel. Ist das nicht ein ganz schöner Motivationskiller für das Erzählen? Oder?
Tatsächlich.
Ehrliche Antwort.
Ja, tatsächlich ist das, finde ich, immer die Frage in Bezug auf Spannung, die man sich hier dann stellen muss. Also geht es mir darum, zu erfahren, wann das Ganze ein Ende findet, dann bin ich hier schon enttäuscht, beziehungsweise dann habe ich hier schon alles, was ich möchte. Mhm. 7 Tage, mehr kann ich mir hier nicht erhoffen. Das ist anders bei 1001 Nacht beispielsweise, wo das zunächst mal offen bleibt, wo einfach nur Tag für Tag erzählt wird und irgendwann findet das eben seinen Abschluss oder auch nicht, je nach Überlieferung. Mhm. Für die sieben Weisen Meister würde ich da tatsächlich eine Spannungsverlagerung behaupten wollen, dass wir eben darauf schauen, wie die Figuren auf diese Erzählung reagieren, wie diese Serie dann selbst in Gefahr gerät, indem der Kaiser sich irgendwann gegen die Erzählungen versperrt. Also dass diese 7 Tage als Ziel zwar gesetzt sind, aber möglicherweise nicht erreicht werden können, ohne dass wir jetzt zu viel spoilern wollen. Wir haben ja noch 7 weitere Folgen vor uns. Aber das wäre für mich die Spannung, die es hier vor allen Dingen zu ergründen gilt. Also reagieren Figuren darauf und was machen auch diese Erzählungen dann mit dem Kaiser, mit der Stiefmutter, mit den Meistern? Wie entwickelt sich hier vielleicht auch sowas wie ein Seriengedächtnis?
Ja, und ich will natürlich auch nicht spoilern, aber spannend wird dann auch die Frage, wie stark wir uns überhaupt als Rezipienten auf die Inhalte einlassen dürfen, sollen oder ne, gerade nicht, also auf die Inhalte dessen, was dann erzählt wird an den einzelnen Tagen. Also schauen wir darauf, dass einfach nur Zeit überbrückt wird, abgelenkt wird, ne, das Todesurteil des Sohnes immer wieder aufgehoben wird, oder gibt es hier wirklich inhaltlich was zu erzählen? Also das muss man nicht nur unter, ne, in Perspektive auf Spannung betrachten, aber also so viel kann ich doch spoilern, also auch in der Medievistik gibt es und gab es leidenschaftliche Debatten darüber, ob wir überhaupt diese Exempel inhaltlich in Beziehung setzen dürfen, ja, und können, ne, zu dem Rahmen. Das wären auch sicherlich Themen, die uns weiter beschäftigen werden in den nächsten Folgen. Ja, was auch noch eine Perspektive wäre, die wir jetzt in den nächsten Folgen weiter im Blick behalten können, ist, wie stabil bleiben diese Regeln? Also wir haben das jetzt mal so behauptet, 7 Tage gilt es zu erzählen mit wechselnden Erzählern, aber wird dann einfach nur wiederholt und durchgezogen. Wir haben eine Gegenspielerin, mhm, die Gegenerzählerin, die Kaiserin, die ja eigentlich die Serie unterbrechen will. Ne? Also in ihrem Kalkül liegt es, der Sohn soll ausgeschaltet werden. Ne? Hier soll nicht weiter erzählt werden, also egal was und,
genau,
und wie.
Aber spannend auch, das hatten wir noch gar nicht gesagt, dass es auch genau diese Gegenspielerin ist, die mit ihrem eigenen Handeln diese Serie es anstößt. Also vielleicht müssen wir dazu auch noch was sagen, wie wir, ja, von dieser Rahmenhandlung und von dieser, ja, Aufgabenverteilung in der Schule der 7 Weisen Meister plötzlich in diese Serienerzählung geraten. Denn die Anklage, davon haben wir schon gesprochen, die steht fest und die Verurteilung eigentlich auch. Der Sohn soll hingerichtet werden, der Kaiser ist überzeugt und das war's.
Ja,
wie kommen wir von dieser Situation jetzt überhaupt in die Serie hinein? Also wie findet dieser Übergang statt?
Ja, ja. Also im Rahmen ist das ja ein schreckliches und ein schrecklich prominentes und traditionsreiches Motiv. Das ist ja nicht nur die böse Stiefmutter, sondern auch die versuchte Verführung und dann die Anklage, ne, dieses Josefsmotiv, das zieht sozusagen Plausibilität von außen in die Serie hinein, also ein prominentes, misogynes Verführungsmotiv. Aber wie kommen wir von da in dieses dann doch sehr geordnete, abgestimmte Arrangement, nacheinander wird erzählt, im Wechsel der Erzähler. Also das wäre auch so eine Frage, genau. Haben wir dafür im Anfang irgendetwas, was eigentlich Kooperation oder Regularität da motiviert? Das sind Fragen, Perspektiven, die uns weiter beschäftigen werden. Für uns an dieser Stelle war das heute erst der Auftakt. Wenn Sie Lust auf mehr haben, dann erwarten Sie hier an dieser Stelle 7 Erzähltage, 7 Podcast-Folgen und 7 unterschiedliche Gesprächsrunden, die sich immer aus den 7 Weisen Meistern jetzt Stück für Stück vornehmen.
Herr, hat er mich verstanden?